Gleich haben wir es wieder geschafft. Der Advent ist vorbei, wobei wir haben ja dieses Jahr den längsten Advent, der geht. Bald ist Weihnachten, für die einen Grund zur Freude und für die anderen Grund zum Durchschnaufen. Freut euch! Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist ja ein Vers aus dem Philipperbrief, also Worte aus dem Philipperbrief, der Vers kommt dann noch. Freut euch! Wir sind am Ende der Adventszeit. Wie weit wir am Ende der Zeit sind, weiß ich nicht, aber wir stecken in der Endzeit. Das ist klar, das wurde letzte Woche klarer wie diese Woche. Und auch dieser Vers und dieses Freut euch mitten in dieser Zeit ist von Paulus in keine leichte Zeit reingesprochen. Die Aufforderung habt ihr schon dastehen. Freut euch im Herrn, ich betone es nochmal, freut euch. Das ist das, was uns heute so durch die Predigt begleiten wird an Vers. Und noch ein bisschen mehr. Aber das sagt sich so einfach. Freut euch! Und ihr sitzt da wie jeden Sonntag. Jetzt lacht ihr gerade mal. Aber wir Deutschen, gell? Freut euch. Wenn man das so einfach sagt, dann kommt mal kurz der Mundwinkel hoch. Bei manchen auch ein bisschen Luft aus der Lunge. Aber das war's dann auch schon. So. Es ist ja auch nichts, was auf Knopfdruck funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie du heute Morgen auf deinem Sofa oder hier in diesem Saal sitzt. Vielleicht mit viel zu wenig Schlaf, vielleicht mit einer wirklich anstrengenden Woche hinter dir oder was auch immer morgen anliegt. Und dann sage ich einfach, oder Paulus, freu dich, der geht gar nicht. Das ist nicht so einfach möglich. Freu dich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das mal versucht und zu jemand hingeht und einfach sagt, jetzt freu dich. Mäßiger Erfolg meistens, oder? Also, es geht nicht. Also, ich kann doch auch nicht zu einem Feuer sagen, brenn. Das sind so Dinge, die gehen schwer. Ich hab mir gedacht, wie mache ich das heute alles ein bisschen bildlich? Ich wollte meine Feuerschale mitbringen, die war aber so zugeschneit und eingefroren, dann habe ich es gelassen. Und habe hier nur einen schönen Topf aus der Küche geholt und einen Tisch mitgebracht. Ich zündel nicht rum, keine Angst, wer Angst um den guten Tisch hat. Aber freu dich, also ich kann auch nicht einem Feuer sagen, so jetzt brennen. Selbst wenn ich Holz hinschlichte, irgendwo hatte ich noch Holz, selbst wenn ich irgendwie Holz hinschlichte, dann kann ich immer noch nicht sagen, so und jetzt los und jetzt brenn und jetzt mach endlich. Will nicht. Geht nicht. Warum sagt Paulus zu uns Menschen einfach, freu dich? Oder zu den Philippern damals, wenn wir ja ehrlich sind, war ja nicht für uns der Brief unbedingt, wobei Gott wollte, dass wir ihn auch haben, drum haben wir ihn. Und drum steht das jetzt auch bei uns, dieses freu dich. Ich will bei Paulus anfangen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, in welcher Situation dieser Brief geschrieben worden ist. Wollen wir nochmal rätseln, so wie Peter? Aus welcher Situation raus hat Paulus diesen Brief geschrieben? Gefängnismurmels hier. Ihr dürft das ruhig lauter sagen. Also ich will nicht sagen 100% aller Fälle hat Paulus Briefe aus dem Gefängnis geschrieben, aber fast alle sind aus dem Gefängnis geschrieben. Ich müsste jetzt wirklich ernsthaft nachdenken, ich krieg's gerade nicht zusammen. Also Paulus hatte keinen Grund zum Lachen. Ihm ging es auch nicht gut, sondern er hatte etwas eingeschränkte Verhältnisse, wenn man das freundlich und fröhlich sagen darf. Er war... Ob man das jetzt einen besseren Hausarrest oder ein römisches Gefängnisloch nennt, ich weiß es nicht genau. Aber er war im Gefängnis. Warum das Licht immer ein- und ausgeht? Weil draußen im Flur jemand rumspielt. Wir programmieren das wieder um. Nur damit ihr das mal wisst und euch nicht wundert, dass die Techniker machen nichts Böses. Vielleicht manchmal auch. Aber egal. Zurück zu Paulus. Im Gefängnis hat er wahrscheinlich gar kein Licht. Strom gab es eh noch nicht. Nein, aber das muss man sich mal vor Augen malen. Also dem Kerle ging es nicht so gut. Es war auch kein, also ich würde ja nicht in Deutschland im Gefängnis sitzen wollen, aber wenn, dann wenigstens in Deutschland. Und nicht in einem irgendwo anders auf der Welt im Gefängnis sitzen. Und schon gleich gar nicht damals in der römischen Zeit in irgend so einem Kellerloch. Und trotzdem, was macht Paulus? Ich sage immer, er macht das Beste aus seiner Situation. In manchen Situationen durfte er noch Besuch empfangen, da hat er Besuch empfangen. Und wenn er fast nichts mehr durfte, hat er wenigstens noch Briefe schreiben dürfen. Und er hat die Leute ermutigt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich, verfolgte Christen habe ich letzte Woche schon erwähnt, ich mag es heute wieder, wenn ich Berichte von den verfolgten Geschwistern lese, dann fasziniert mich das immer wieder und ich frage mich, woher haben die überhaupt noch Lebensmut? Woher haben die dann noch Freude? Und dann wird es spannend. Dann sind wir nämlich auch bei Paulus und merken, da geht es nicht um das Äußerliche, sondern um was Innerliches, einen tiefen Frieden, eine Freude, den nichts Äußeres machen kann, den auch nicht Lebensumstände produzieren, sondern der von innen kommt. Und es ist auch, wir sind ja ziemlich am Ende des Philipperbriefes, wenn wir in Kapitel 4 springen, aber es kommt schon vorher, ich wollte euch das mal kurz zeigen. Kapitel 1 fängt an, damit ihr erlebt, welche Freude wer bringen kann? Der Glaube. Oder Kapitel 2 schreibt Paulus weiter, haltet am Wort des Lebens fest, damit ich mich, wenn Christus wiederkommt, freuen kann, damit ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich war. Doch selbst wenn mein Leben im Einsatz für euren Glauben geopfert werden soll, will ich mich freuen und möchte meine Freude mit euch allen teilen. Also Freude sind nicht die äußeren Lebensumstände. Und ich habe mir gedacht, wenn wir sagen, unsere Freude ist so ähnlich wie ein Feuer, das sie anschürt, dann versuchen wir das oft genug und haben gutes Essen und sagen, ach, gutes Essen ist gut, das bringt mir ein bisschen Freude. Oder schöne Komplimente helfen mir auch und produzieren so ein bisschen Freude. Oder Weihnachten kommt ja bald, gute Geschenke, brennt auch ganz schön, bringt auch so ein bisschen Freude ins Leben. Geliebte Menschen bringen hoffentlich nicht nur ein bisschen, sondern eher mehr Freude ins Leben. Dann sind wir Deutsche auch gut drin, schöne Urlaube oder gute Freizeitaktivitäten. Bringt alles Freude und manchmal ist es auch nur der gemütliche Abend, auf den man sich einfach freut und der Freude ins Leben bringt. Und das ist alles nicht schlecht und falsch. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn ich jetzt ein Streichholz reinwerfe, dann macht es einmal kurz wusch und das ist gut. Dann war das das. Also ich finde es immer wieder faszinierend, wenn ihr am Lagerfeuer sitzt, also morgen Abend 17 Uhr draußen mit der Jugend, könnt ihr das ausprobieren. Hier drin lasse ich das lieber. Dann ist das, du hast so eine Glut und es denkst dir, bald ist alles zu Ende und dann wirfst du einfach so zwei Stücke Papier rein und es macht kurz so richtig, und du denkst dir, wow, Feuer, aber bis du mit dem Denken fertig bist, ist es schon fast wieder aus. Also das ist so ein Strohfeuer, sagt man, dann müsste man Stroh nehmen, Papierfeuer. Das ist einfach so ein kurzes, helles Irgendwas. Und ich glaube, über die Lebenszeit gesehen, so gut gute Komplimente sind, bitte macht sie. So wertvoll geliebte Menschen sind, ich hoffe, ihr habt sie. So wunderbar gutes Essen ist und alles andere, was ich gerade reingeworfen habe. Aber ich glaube, wenn wir unsere Freude nur daraus beziehen wollen, dann ist es so, wie wenn wir versuchen, ein Lagerfeuer mit Papier zu schüren. Dann ist das immer wieder so ein kurzes Strohfeuer, aber nichts, was Dauer ist. Und manchmal hat man dann ja wirklich sogar so Momente, da hat man ein bisschen was, wo mehr Substanz hat. So ein kleineres Holzbrett oder ich habe sogar noch ein größeres Holzbrett mitgebracht. Keine Ahnung, was ihr für Namen draufschreibt. Vielleicht ist es euer Ehepartner oder irgendwas, wo ihr sagt, der bereitet mir dauernd Freude und das hält auch viel länger. Und trotzdem, ich weiß nicht, ob ihr schon an einem Lagerfeuer gesessen seid, das immer noch brennt. Trotzdem ist es was zeitlich Begrenztes, was wo auch manchmal zur Last werden kann, wo schwierig ist. Und darum schreibt Paulus auch nicht, freut euch an dem, was ihr habt, sondern, wenn wir wieder zu Vers 4 in Philipper 4 springen, freut euch im Herrn, ich betone es nochmal, freut euch. Er redet von dieser speziellen Freude. Und wenn ich heute hier stehe und sage, freut euch, dann meine ich auch damit, dass ihr euch über sowas freuen dürft. Bitte tut es. Aber dann hoffe ich, dass wir als Christen auch wissen, wir haben einen anderen Grund, über den wir uns freuen dürfen. Wir haben Weihnachten. Wir haben einen Gott, der nicht nur irgendwo weit weg ist, sondern der sich klein gemacht hat. Und dann lässt jetzt diese Übersetzung hier, ich habe sie unter anderem bewusst gewählt, eine Kleinigkeit unter den Tisch fallen. Es ist immer unfair, aber ich empfehle euch ja auch, benutzt nicht nur eine Übersetzung, sondern vergleicht immer wieder auch verschiedene Übersetzungen. Das wollen wir heute mal tun. Ich glaube, ich habe es euch mitgebracht mit drei verschiedenen Übersetzungen. Sie lässt das Wort alle Wege bei Luther unter den Tisch fallen oder immer oder jederzeit oder zu allen Zeiten in anderen Übersetzungen. Es ist nämlich, dieser Befehl ist nicht nur was mit, jetzt freut euch mal, wir könnten das ja mal üben, so, yeah! oder sowas in die Richtung, sondern es ist kein kleiner Moment, sondern es ist was Dauerhaftes. Und damit wird es noch viel, viel schwieriger. Also ich fände es sogar ganz ehrlich anstrengend, wenn ihr jetzt die ganze Zeit hier rumhüpfen würdet und ich soll predigen. Von daher, manchmal ist was Deutsches schon auch gut, gell? So einfach nett auf dem Stuhl sitzen und zuhören. Aber Paulus meint hier nicht, ich freue mich an Weihnachten mal über Jesus, sondern er meint ein dauerhaftes Freuen. Kann man schon gar nicht befehlen, oder? Finde ich zumindest. Kann man auch nicht. Muss wachsen. Und trotzdem macht's Paulus. Und ich will nochmal ganz deutlich sagen, da steht nicht, freut euch, wenn ihr glücklich seid, oder freut euch in der Not, oder freut euch bei der Arbeit, oder freut euch in der Trauer, sondern die Freude hat eben eine ganz, ganz klare Quelle. Und eine Quelle, die uns auch kein anderer wegnehmen kann. Weil das, alles, was ich da reingeworfen habe, da passiert schon ab und zu, dass das Essen nicht schmeckt oder irgendwas anderes nicht passt, ein Kompliment fehlt oder irgendwas. Das kann man uns alles wegnehmen. Aber diese Freude von innen, diese Freude, die Gott schenkt, die kann uns zumindest kein Mensch wegnehmen, außer wir selber. Weil die kommt von Gott. Und ich glaube, das ist der Schlüssel auch, damit dieser Vers überhaupt funktionieren kann. Nur dann kann er funktionieren, wenn wir nicht über die menschliche Freude reden. Sonst ist das unmöglich, was Paulus fordert. Das würde mich überfordern, dich wahrscheinlich auch. Darf Jesus meine Freude sein oder lasse ich sie mir rauben? Das ist die spannende Frage. Ich sehe da in Deutschland zwei Gefahren. Die erste ist, dass ich an einem Tiefpunkt meines Lebens, und schön für dich, wenn du noch keinen hattest, aber die Realität sagt, dass du sicher irgendwann in deinem Leben einen haben wirst. Sei es Krankheit, sei es Beziehungsherausforderungen oder Ähnliches. Tiefpunkte gibt es alle mögliche. Und die spannende Frage ist, verliere ich meine Freude an Gott im Hadern mit Gott über meine Lebensumstände? Das ist schon vielen passiert. Und es ist auch herausfordernd, wenn das Leben nicht so läuft, wie ich es mir wünsche oder ich es mir vorstelle oder wie ich es kaum ertragen kann, dann noch zu sagen, danke Gott, ich soll mich freuen. Also ihr merkt, das ist wirklich einer der herausfordernden Punkte. Zweitens, weil wir, und das ist in Deutschland noch höher die Gefahr, Dinge am Vergänglichen festmachen, an der vergänglichen Freude und sagen, mir fehlt aber die Freude, ich kann mich nicht freuen, wenn mein Leben so ist, dann habe ich nichts mehr zum Freuen. Und das ist auch normal. Manchmal ist es der Wohlstand, manchmal ist es andere Dinge. Und ich freue mich, wir dürfen das, was uns Gott geschenkt hat, auch an Wohlstand, dürfen wir genießen und uns daran freuen. Aber wenn wir uns dann von Gott davon abhalten lassen, bei Gott zu sein, dann wird es gefährlich. Also ich darf mich daran freuen, dass mein Computer ganz toll ist und läuft. Aber wenn er kaputt ist und ich dann sage, Gott, das geht doch überhaupt nicht, dass er heute kaputt geht und es mich von Gott wegbringt. Also vielleicht könnt ihr das für euch übersetzen in irgendwas anderes. Ich weiß nicht, was für dein Leben ist, wo es schwierig wird. Aber das ist einfach die Gefahrenquelle, die wir dabei haben. Woraus beziehen wir es? Es gibt Situationen im Leben, da werden wir es schwer haben. Und dann sind wir dabei und dann kommt die große Frage, wie schaffe ich es, dass Gott meine Freude ist? Ich habe auch gedacht, wie kann ich euch das vormachen? Und habe dann den Gedanken gehabt, ich könnte Gott in einem Kanister mitbringen, so ein bisschen Benzin oder Diesel. Keine Angst, ist nur Diesel drin, kein Benzin. Aber das ist auch ein schwaches Bild, weil ein Kanister ist ja nur ein bisschen was drinnen, brennt zwar länger als das bisschen Holz und Papier. Eigentlich hätte ich gedacht, wir bräuchten hier so eine richtige Gasversorgung mit Rohr und Flamme, so Dauerflamme. Dann habe ich mir gedacht, Gas ist auch endlich, erleben wir ja gerade. Also es gibt, glaube ich, auf dieser Welt nichts, womit ich das deutlich machen kann. Kernspaltung wollte ich nicht mitbringen. Aber wir brauchen was, wenn wir an Gott denken, was nicht endlich ist. Also das stelle ich lieber wieder weg, das ist nicht gut genug. Was richtig deutlich macht, wir haben in Gott etwas, was uns dauerhaft versorgt. Jetzt kommt aber das Spannende, wenn wir es lassen, wenn wir es auch immer wieder anzapfen, weil ich kann den Gashahn zudrehen, nicht nur andere, sondern auch ich. Ich kann einen Kanister auf Seite stellen. Also ich kann sagen, nee, will ich nicht. Da sind wir bei dem Hadern oder bei dem sich von anderen blenden lassen. Paulus macht klar, es gibt diesen einen Grund zur Freude. Warum? Weil ich einen Gott habe, der für mich auf diese Welt gekommen ist und der für mich ans Kreuz gegangen ist, der mich frei gemacht hat, das ist das eine. Aber ich finde es nicht alles, sondern weil ich einen Gott habe, der sich auch jetzt um mich kümmert. Auch wenn ich es manchmal anders merken würde gerne. Also klar, nicht jeder Wunsch wird mir erfüllt. Aber haben wir diese Wahrheit verinnerlicht? Nicht nur da oben, sondern auch im Herzen. Hast du diese Wahrheit verinnerlicht? Oder machst du dich viel zu oft von irdischen, äußerlichen, auch von Beziehungen abhängig und deine Freude? Oder lässt du dich immer wieder von Gott befüllen, von dieser immerwährenden, andauernden Quelle, wie du sie auch immer nennen magst? Steckt ziemlich viel drin in diesem einen Satz, oder? Wenn man sich mal näher mit beschäftigt und überlegt, was Paulus da für eine menschlich erstmal unmögliche Aufforderung macht. Freu dich. Der Text geht noch ein bisschen weiter und ich will die Verse als Ergänzung mitnehmen. Vers 5 und 6. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Vielleicht erstmal so weit. Auch da habe ich, glaube ich, wieder zwei Übersetzungen mitgebracht. Eure Güte, lasst kund sein allen Menschen. Nee, habe ich diesmal nicht gemacht. Alles gut. Doch, da ist sie. Beide Übersetzungen ergänzen sich wieder so ein Stück wunderbar. Güte, Milde, Nachsicht, Freundlichkeit, daran sollen uns andere Menschen erkennen. Und jetzt sind wir wieder bei dem Übernatürlichen. Das alles schaffe ich oft nicht aus mir, sondern darf es mir von Gott schenken lassen. Es ist eine Folge davon, dass ich mit Gott unterwegs bin. So wird Christsein sichtbar, dass ich nicht der Hassschürer oder Aufrührer, nicht der Streithahn oder Egoist bin, sondern freundlich, schlichten, nachsichtig, friedlich. Das sind die Konsequenzen der Freude an Gott, würde ich so sagen. Und das heißt nicht, ich sage das an der Stelle immer gerne dazu, dass wir alles toll finden müssen, dass wir keine schwierige Sache bei einem Gegenüber ansprechen dürfen, sondern es ist oft die Frage, wie wir Dinge ansprechen. Der Ton macht die Musik, sage ich da nur. Es gibt eben einen Riesenunterschied, ob ich eine Schwachstelle bei jemand anderen mit dem Holzhammer anspreche und draufhau oder ob ich ihn freundlich darauf hinweise und ihn bitte, da über sich nachzudenken. Wir alle machen Fehler und wir alle brauchen es, dass uns jemand ehrlich auch unsere Fehler zeigt, liebevoll und ehrlich. Wir stecken ja mittendrin auch in diesem Abgebenprozess. Buß- und Bettag, vielleicht erinnert ihr euch noch, viele von euch waren dabei an diesem bewegenden Abend, wo wir bewusst nochmal gesagt haben, Gott, wir wollen dich in die Mitte stellen. Wir wollen auch einiges vor deinen Thron werfen und abgeben. Das hat auch wieder damit zu tun. Wie gehe ich dann auf Menschen zu, wo ich weiß, sie haben mich enttäuscht, sie haben mich verletzt? Reden wir schlecht über sie? Oder haben wir den Mut, unseren Ärger bei Gott abzuladen und dann möglichst freundlich eine Sache zu spiegeln, zu schildern? Haben wir den Mut, um Menschen zu werben, die wir am liebsten wegschicken würden? Ich glaube, wir brauchen das immer wieder von Gott und es ist kein einfacher Weg und kein einfacher Schritt. Und ich bitte dich, ringe damit Gott drum, dass er Dinge aufbrechen lässt und wir Mut haben, Schritte mit ihm zu gehen, damit nichts mehr zwischen uns und Gott steht. Die Begründung übrigens an der Stelle, warum wir uns so verhalten sollen, der Herr ist nahe, steht da bei Luther. Weil Gott schon gegenwärtig ist und bald gegenwärtig sein wird, sollen wir uns so verhalten. Nicht, weil wir tolle Menschen sind, sondern für Gott und wegen Gott. Und nahe finde ich da auch schön. Nahe ist zum einen zeitlich. Wir leben in dieser bald kommt Jesus-Zeit, was auch immer bald heißt vom Zeitraum her. Ja. Aber nahe auch, weil wir seit Pfingsten diesen Gott haben, der in mir lebt. Und das Gott sei Dank nicht nur in mir, sondern auch in dir. das ist für mich ein Geschenk. Gott ist nahe und deshalb darf, wenn ich Paulus ernst nehme, auch soll unser Verhalten eben oft anders sein. So, Paulus fordert uns quasi auf, Spiegelbild Gottes zu sein und verweist auf die räumliche und zeitliche Nähe, Vers 5 und Vers 6. Jetzt wird es nochmal spannend, jetzt kommt nämlich noch ein zweiter Aspekt, den wir aber, glaube ich, brauchen, um diese Freude finden zu können. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles, sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ich nehme mal noch eine zweite Übersetzung wieder dazu. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Paulus fügt zu dieser menschlich unmöglichen Aufforderung, freut euch, ein sorgt euch nicht hinzu. Zwei Unmöglichkeiten gleich auf einmal, gell? Innerhalb von drei Sätzen. Paulus. Aber ohne diesen sorgt euch nichts, ist der freut euch Teil meiner Meinung nach auch unmöglich. Und ich glaube, wir müssen das immer wieder üben und lernen, Dinge bei Gott abzugeben und abzuladen. Auch da habe ich mir gedacht, wir sind oft genug blöd genug und nehmen unsere Probleme und versuchen sie selber in der Hand zu halten. Selber, ja, und dann manchmal ist es nicht nur eines, dann wird es eins mehr und wir versuchen es irgendwie hinzukriegen und genau das passiert. Wir merken, wir scheitern dran. Wir kriegen es gar nicht gehandelt oft genug, all unsere Sorgen und Probleme irgendwie zu jonglieren im wahrsten Sinne des Wortes. Und manchmal funktioniert es, dann kriegen wir das eine Weile hin mit 2, 3, manche auch mit 4 oder 5 Sachen, ich maximal mit 3 und immer nur begrenzt. Aber Gott sagt nicht, kümmere dich selber drum und probier das selber, sondern, was sagt er? Gib sie ab an mich. Und auch nicht, gib sie ab an irgendjemand anderen, sondern gib sie ab an mich und leg sie vor mein Kreuz. Da sollen sie hin. Ich will mich drum kümmern und nicht irgendjemand anderes, nicht mein Ehepartner, nicht mein bester Freund, nicht ich selber, sondern Gott. Und ich frage mich oft genug, verarscht sich Gott vorkommt, wenn ich dann doch wieder selber dastehe und mir denke, nee Gott, das kriege ich schon hin, ja? Ich kriege das hin. So, und Gott sich denkt, boah, weißt du, gib es mir einfach. Lass es. Und das sagt ja nicht nur Paulus, das sagt auch Jesus selber in der Bergpredigt ganz klar. Wir sollen das, was uns belastet, bewegt, selbst die Überlegung, was wir anziehen sollen, dürfen wir immer wieder vor Gott hinschmeißen im wahrsten Sinne. Und das ist nicht immer einfach, aber wir dürfen es hinwerfen und wir dürfen es ablegen und wir dürfen es auch immer wieder hinschieben, wenn wir das Gefühl haben, es will zurückkommen. Sorgt euch um nichts. Und ich möchte euch das jetzt nochmal bitten. Wenn du jetzt da sitzt und du denkst, ich habe aber gerade keine Sorgen, dann hast du jetzt eine Minute, um Gott zu danken. Wenn du aber merkst, ich habe da was, wo ich immer wieder selber versuche zu jonglieren, dann nutzt die Minute und werf's Gott hin. Und wer die Psalmen kennt, weiß, da muss man auch nicht wohlgewählte Worte finden, sondern da darf man Gott einfach sein Herz ausgeben und sagen, ich werf's dir jetzt mal wieder hin. Das hängt mir im Kopf, das belastet mich, das nervt mich. Eine Minute, wo ich still bin. Zwei knallharte Aufforderungen von Paulus her. Kriege ich auch nicht mit 5 verschiedenen Bibelübersetzungen weg, dass das eine ganz klare Aufforderung und ein Appell von Paulus an die Philipper und ich glaube auch an dich war, zu sagen, freu dich, aber sorg dich nicht. Ich bitte dich aber, versuch's nicht krampfhaft aus dir heraus, weil genau das wollte Paulus nie. Sondern es ist Gott, der uns bewegt und der diese Freude wachsen lässt. Und es ist auch Gott, der uns hilft, die Dinge wirklich bei ihm abzulegen und nicht dieser Krampf. Manchmal fühlt es sich zwar wie ein Krampf an, aber es geht oft nicht von uns heraus. Ich will nochmal ganz ehrlich sein. Meint ihr, ich wäre noch Prediger nach jetzt 15 Jahren, wenn ich nicht oft genug gelernt hätte zu sagen, Gott, es ist deine Gemeinde? nicht meine. Wenn ich nicht gelernt hätte, Sorgen und Dinge bei Gott abzugeben. Wenn ich nicht gelernt hätte, immer wieder zu sagen, ich freue mich zwar an vielem, was hier gut läuft, aber ich schaue auf den, der mir Freude gibt. Weil sonst könnte ich auch erschüttert sein über das viele, was nicht gut läuft in christlichen Gemeinden. Ich rede bewusst nicht von dieser nur. Davon kann ich mich echt abbringen lassen von Gott. Ich hoffe, ihr nicht. Es ist befreiend und hilft mir immer wieder zu sagen, Gott, es ist deine Gemeinde. Und ich nehme dieses Geschenk von dir an. Und wir enden mit einem Zuspruch. Ich will es auch kurz halten, Vers 7. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Neues Leben Bibel oder Luther, etwas bekannter. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Paulus endet diesen herausfordernden Abschnitt mit einem Segenswort, weil ihm auch klar ist, dieser Friede ist Gottes Friede. Es ist nicht ein äußerlicher, wir haben ihn oft genug, es ist ein innerlicher, einer, den Gott von innen heraus schenkt. Genauso wie die Freude, genauso wie den Mut, Dinge abzugeben, ist auch dieser Friede von innen. Mitten in dieser chaotischen Welt schenkt Gott inneren Frieden, weit mehr, als wir es begreifen können. Was nimmst du heute mit aus diesen Versen? Ich kann es dir nicht sagen. Wir haben zwei Befehle von Paulus bekommen und einen Segenszuspruch. Ich wünsche mir, dass du mitnimmst, dass dich dieser Gott, für den wir Weihnachten feiern, so unendlich liebt und dich von innen heraus verändern und prägen will, dir Freude schenken will, die all die schönen äußerlichen Dinge, bitte, ich will die nicht schlecht machen, nur begrenzt produzieren können. Eine Freude, die hält, auch wenn alles Äußerliche verschwinden mag. Und einen Gott, der dir Mut macht und hilft, nicht alles selber in der Hand zu halten und zu jonglieren, sondern dir Mut macht, gib es mir immer wieder ab. Lass es los. Und mit dem gigantischen Geschenk feiern wir Weihnachten. Und ich hoffe, du hast es im Kopf und diese Freude, die dabei entsteht, das ist die Freude, die von Gott kommt, die nicht durch Äußeres gemacht wird, dass wir die erleben mit dem gigantischen Geschenk, denn es macht deutlich, unser Gott ist Realität. Gott segne dich.